Südpolshow.
Willkommen zurück bei der Südpolshow. Viele von euch kennen bestimmt die Bücher und Filme Rico und Oskar. Aber kennt ihr auch den Mann, der sich die beiden ausgedacht hat? Sein Name ist Andreas Steinhöfel. Wir haben ihn auf der Frankfurter Buchmesse 2023 getroffen. Oskar ist ein hochbegabter Junge, der zur Sicherheit gerne mit Helm herumläuft. Rico, der ältere von den beiden, ist ein bisschen anders als alle anderen Kinder. Er denkt nämlich ziemlich viel um die Ecke und bemerkt oft Dinge, die anderen gar nicht auffallen. Seine Gedanken sind manchmal ein bisschen chaotisch und für ihn ist es nicht immer einfach, sich richtig zu orientieren. Er ist sozusagen das Gegenstück zu Oskar. Tiefbegabt. Wir sprechen mit Andreas Steinhöfel, dem Autor von Rico und Oskar. Er hat nämlich etwas Neues ausprobiert. Sein allererstes Buch für Kinder, die gerade das Lesen lernen, ist erschienen. Rico und die Tuchlaterne. In diesem Buch lernen wir Rico von einer ganz neuen Seite kennen, denn es geht um Ricos Vorgeschichte, also die Zeit, als er noch jünger war. Wir erfahren, was Rico früher so gedacht, gefühlt und erlebt hat und wieso er so ist, wie er ist. Hallo Andreas Steinhöfel.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du mit deinem neuen Buch auf der Buchmesse bist. Sogar mit einem neuen Rico-Buch.
Da fragt man sich gleich, wo ist denn Oskar geblieben?
Ja, Oskar ist noch nicht da. Das ist so eine neu gestartete Reihe. Also eigentlich ein Prequel zu den eigentlichen Rico-Büchern. Da ist ja Rico schon 12, als das aufhört. Und jetzt haben wir eine Reihe angefangen, innerhalb so einer Lesen-Lern-Reihe, also Erstlesebücher, wo Rico 5 ist. Und der erste Band dann den Einschulungstest dann wiedergibt. Und es ist ein bisschen verändert. Oskar gibt es dann halt noch nicht, also den gibt es aber nicht im Buch. Der treibt sich Gott weiß worum. Und tatsächlich habe ich schon überlegt, falls das funktioniert und ein paar Bände kommen mit Rico, ob man da nicht auch was mit kleinen Oskar machen kann, also nur Oskar alleine. Aber zusammen treffen die wirklich erst später in den Romanen.
Ja, das Buch ist ja ein Erstleserbuch von Rico. Wie kam dir die Idee zum Erstleserbuch?
Also die Grundidee stand von meinem Verlag, von Carlsen, die wollten so eine Erstlesereihe machen und sagten dann, kannst du dir vorstellen, was mit Rico zu machen? Okay, jetzt ist aber Rico, wie gesagt, 12 Jahre in den Büchern oder 13, die Reihe ist auch abgeschlossen und vor allem, ist er zu alt.
Ja.
Und dann, der erzählt ja die Rico-Romane selber mit langen, langen Sätzen, das kannst du im Erstlesebuch aber nicht bringen. Und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert so nicht, also kriege ich nicht hin, tut mir leid. War aber total genervt, dass es nicht geht, weil ich Rico so mag. Und das habe ich meinem Bruder irgendwann erzählt beim Abendessen. Das klappt nicht. Und dann sagte der, ja, aber dann mach doch ein Prequel. Also nimm den doch als kleinen Jungen, dann geht's. Und das war super. Dafür hat er vom Verlag, mein Bruder, wirklich ein ganzes Paket voll weiße Schokolade bekommen, weil er so drauf abfährt, weil er diese geile Idee hatte. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Wie ist Rico eigentlich zu seinem Namen gekommen?
Ganz ehrlich, das habe ich auch schon überlegt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, wie Oskar zum Namen gekommen ist. Das weiß ich noch genau. Aber Rico ist leider, ich habe keine Ahnung mehr.
Und wie kam Oskar zu seinem Namen?
Oskar war, also ich weiß noch, ich hatte den Rico als Namen. Da war ich am ersten Buch dran, aber ich wusste nicht, wie Oskar heißen soll. Mhm. Und erzählte das bei einem Spaziergang meinem besten Freund. Und der hatte wiederum eine Freundin dabei mit einem Baby im Kinderwagen. Und dann sagte sie, na dann nennst doch Oskar, so wie meins. Und jetzt rennt der arme Junge, der ist inzwischen auch, was denn, 12, 13, 15 Jahre alt und keiner glaubt ihm, dass er der Original Oskar ist. Ich musste ihm schon mal für die Schule, ich musste ihm wie so eine Urkunde ausstellen, dass er der Namensgeber von Oskar ist. Da kam das her. Aber Rico, wie gesagt, ist leider, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm.
Hast du das Buch an einem besonderen Ort geschrieben?
Nee, der einzige Ort, an dem ich schreibe, ist tatsächlich so banal, das klingt, mein Schreibtisch. Ich habe das schon probiert, also mal unter hieß auf Reisen, im Hotel oder in der Bahn oder so. Und ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann nur, habe ich gemerkt, über die Jahre an meinem Schreibtisch arbeiten.
Hast du der Illustratorin Lena Winkel zusammengearbeitet oder hat sie erst nach deinem Buch die Bilder dazu gemalt?
Das war ein bisschen parallel. Also als klar war, dass ich das mache, dann war auch klar, dass wir den Peter Schösser, der die eigentlichen Brücke-Romane illustriert hat, nicht dazu holen.
Mhm.
Also A, braucht er sehr lange für seine Bilder, der arbeitet sehr genau und es dauert recht lange, bis dann so ein ganz durchillustriertes Buch fertig wäre. Und dann habe ich auch gedacht, wenn der so klein ist in dem Buch der Rico, brauche ich was Knuddeliges. Die Schösser-Bilder sind ja sehr, sehr geometrisch und Vektorgrafik und so. Und dann dachte ich, für kleine Kinder ist das cooler, wenn es kuscheliger wird. Und dann habe ich den Verlag darum gebeten, Vorschläge zu machen. Und da war bei den vorgeschlagenen Illustratorinnen und Illustratoren war die Lena Winkel dabei. Und das war die ich am wärmsten fand von allen in den Bildern. Und dann habe ich gesagt, okay, die würde ich gerne probieren. Und die hat so geile Arbeit geleistet. Ich bin total happy, dass ich die bekommen habe. Also die ist toll. Finde ich wirklich super.
Sehr schön. Ist Rico oder Oscar deine Lieblingsfigur aus den Büchern?
Ja, schon. Also, ja, das ist im Moment, ich habe jetzt fünf dicke Bücher über die erzählt und das sind schon deshalb meine Lieblingsfiguren, weil die wirklich dicht an mir sind. Also in beiden Teilen, sowohl der kleine Tiefbegabte als auch das großmäulige Hochbegabte. Und man selber ist ja so eine Mischung dann aus den Figuren, aber die mag ich schon beide sehr.
Und welche Figur von den beiden magst du lieber? Rico oder Oscar?
Rico. Okay. Weil der ist warmherziger. Oscar kann halt so eine totale Nervensäge sein. Den finde ich auch cool. Und ich glaube, ich könnte mich auch mit beiden gut unterhalten. Aber Rico ist schon der ist einfach knuddeliger. So, ja.
Benutzt du auch den Ausdruck Tico Taco?
Tico Taco ist jetzt nur für die neuen Bücher.
Ja, genau.
In den Rico-Romanen hast du das Mann, Mann, Mann.
Ja.
Das lernt er aber erst, wenn er schon im Haus wohnt. Und jetzt im zweiten Band, den ich jetzt geschrieben habe, da ist er erst ins Haus eingezogen.
Aber also benutzt du auch den Ausdruck so im Alltag?
Manchmal. Tatsächlich stammt er da auch her, da ich dann irgendwo so da, Tico Taco und dann, ich dachte, oh, das könnte ganz gut passen als neuer Rico-Ausdruck. Ja.
Na, witzig. Mhm.
Hat Rico autistische Züge oder ist es einfach seine Art?
Ach, das sind so Definitionen. Ich glaube, Autismus, ganz ehrlich, ich habe mich nie mit dem Autismus als Krankheitsbild beschäftigt, wenn man es Krankheit nennen will. Der ist schon speziell, aber ich glaube, inzwischen die meisten Menschen sind speziell. Du musst ja nicht gerade wie ein Rico sein, aber ich kenne viele Leute, also Kiddies, die auch wirklich um die Ecke denken oder für die bestimmte Schulformen nicht passen, die woanders besser hinpassen. Ob das jetzt autistisch ist, kann ich leider per Definition gar nicht bestimmen. Aber für mich war der einfach immer nur ein Junge, der einfach ein bisschen länger für manche Denkvorgänge braucht, aber dafür nie lange braucht, um was zu fühlen. Das ist ja so ein Gefühlsmensch. Ja.
Wie denkst du dir eine neue Wortschöpfung immer aus, zum Beispiel wie tiefbegabt, was du auch gerade eben schon gesagt hast? Denkst du sie dir einfach aus?
Ja, ganz ehrlich, die kommen wirklich von alleine. Also es macht so plopp, das kann man nie beschreiben. Das macht plopp und dann sind sie da. Das ist leider nicht gut zu beschreiben. Bin ich nicht gut drin. Aber es ist wirklich, die kommen beim Schreiben, während ich schreibe, so wie Gags oder so, das fällt dir wirklich ein, während du es machst. Und das ist nichts, ich glaube auch nicht, dass das was ist, was man forcieren kann. Also ich setze mich hier hin und denke so, jetzt muss ich mir aber ganz dringend ein neues Wort ausdenken. Das würde nie funktionieren,
ja.
Wenn man so unentspannt ist. Ja. Ja.
Das neue Buch heißt ja Rico und die Tuchlaterne.
Ja.
Was ist denn eigentlich eine Tuchlaterne?
Die Tuchlaterne ist, wenn man das Buch zu Ende liest, weiß man es, für Rico so eine Markierung, damit er in der Straße, in die er dann zieht mit seiner Mama, damit er weiß, wo er abbiegen muss zur Schule. Also die Laterne hat so eine ein rotes Tuch umgebunden und dann weiß er, okay, da muss ich in diese Richtung abbiegen, damit ich zur Schule komme. Ansonsten wäre er völlig rettungslos verloren und wieder in Kreuzberg in Berlin. Ja.
Hattest du schon immer deinen Schreibstil oder hast du ihn auch in der Schule schon gehabt?
In der Schule, da gibt es eine geile Geschichte zu. Also ich hab nie freiwillig irgendwas oder gerne geschrieben. Ich war überhaupt kein, anders als Cornelia Funke zum Beispiel, die wirklich als Kind schon das geliebt hat und das einfach durchgezogen hat, das Schreiben. Und ich war immer so, nö, wenn es nicht sein muss. Und ich habe noch meine alten Deutschaufsätze aus der 7., 8., 9. Klasse. Und da hat mir wirklich mein Deutschlehrer, ich habe die noch, ich kann es beweisen, hat dann immer mir eine 4 verpasst und drunter geschrieben als Begründung, bitte festhalten, zu viel Fantasie.
Ne.
Ja, oh. Super. Und deswegen, der Stil hat sich, das entwickelt sich beim Schreiben. Und ich, ganz oft liegt es auch wirklich am Stoff. Also Rico erzähle ich anders, als ich einen Roman für Jugendliche erzähle oder als ich eine Weihnachtsgeschichte erzähle. Also jeder Stoff findet so seine eigene Sprache. Ich glaube, der Stil ist dann auch mehr so bei mir, wie die Figuren ticken. Also dass sie so ein bisschen verschraubt sind und ja.
Wir kennen bisher nur Ricos Mama. Was ist denn mit Ricos Vater?
Ricos Papa ist tot. Ricos Papa ist abgesoffen in Italien von einem Fischlasterauto überfahren worden. Das ist, glaube ich, in Band 3 oder so.
Huch.
Ja. Ja, den hat es zerlegt.
Würdest du dir als Papa, also von Rico, auch solche Sorgen machen, wenn er in die Schule kommt, wie seine Mutter?
Nein. Nein, nein. Ich würde mir immer Gedanken darum machen, ob es meinem Kind gut geht. Aber wenn ich weiß, dass dieses Kind eigentlich alleine durch die Welt kommt, was ja Rico gut schafft, hätte ich nicht so große Sorgen. Also ich würde mir, wie gesagt, immer, ich glaube, alle Eltern machen sich immer auf gewisse Weise Sorgen um ihre Kinder, dass sie hier,
ja,
kommen meine Kinder gut durch die Messe, kommen die wieder heil nach Hause, so, die sagen. Aber ich glaube, man kann seinen Kindern ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Alter auch vertrauen und weiß, nee, das klappt schon. Ja.
Hast du dich auch schon mal schlimm verlaufen?
Ich verlaufe mich permanent. Also hier auf dieser, selbst in dieser Halle, wo ich weiß, wo mein Stand ist, schaffe ich das und laufe in die falsche Richtung. Also das ist eine Katastrophe. Und da hat Rico auch wirklich diesen fehlenden Orientierungssinn. Das habe ich ihm praktisch mitgegeben, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe sogar schon versucht, mich selber zu überlisten. Weißt du, stellst du dir so, okay, jetzt tue ich so, als würde ich mich verlaufen, aber in Wirklichkeit, also laufe ich dann, ich tue so, als laufe ich den falschen Weg, dann ist es ja der richtige. Das hat noch nie funktioniert. Es geht immer in die Hose, immer. Also nicht gut.
Du schreibst, Rico denkt immer um Ecken. Um wie viele Ecken denkst du?
Nicht so viele, glaube ich. Ich glaube, im Älterwerden um immer weniger, alles geradeaus. Aber nein, das hängt natürlich immer davon ab, wie kompliziert ein Thema ist. Aber das läuft bei den meisten Leuten, also bei uns, so, du denkst dann um das Thema drumherum. Und bei Rico ist es ja so, dass der sich verliert, während er denkt. Deswegen muss er noch ein paar Ecken mehr machen. Und bei uns ist es mehr so, wir gucken am Thema entlang und dann wir bleiben aber immer dran. Und Rico verläuft sich halt praktisch beim Denken, wenn du so willst. Das ist
immer
der Unterschied.
Immer auf der Spur.
Genau, genau. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Ricos Schule und einer normalen Grundschule?
Ich denke einfach, dass, also im Buch geht Rico ja im Förderzentrum. Inzwischen gibt es inklusive Schulen, da läuft es ein bisschen anders. Wenn es richtig gut läuft in der inklusiven Schule, dann werden solche Kinder einfach mitgenommen mit den übrigen Schülern. Ich befürchte aber, dass es meistens nicht so gut läuft, weil zu wenig Personal oder auch zu wenig Geld dafür da ist, dass dann da nochmal extra pädagogische Kräfte den Kindern beiseite gestellt werden. Deswegen fand ich die Lösung, wie Rico sie hat, mit dem Förderzentrum, wo speziell ausgebildete Lehrer sich nur um solche Kinder kümmern, die halt, was weiß ich, um Ecken denken, gegen die Wände laufen oder was auch immer, oder auch mal Randale machen, die können sich voll und ganz auf diese Kinder konzentrieren. Wenn da in der Regelschule mit Inklusion die Lehrer auch noch um alle anderen Schüler, die andere Bedürfnisse haben, kümmern müssen. Das ist toll gedacht, aber toll gedacht ist noch nicht gut finanziert. Das ist so mein Hadern mit diesem Problem Inklusionsschulen. Prinzipiell super Idee, aber da muss der Staat einfach mehr Geld reinstecken.
Ja. Ein Zitat von dir ist, es ist noch kein Kind am Nebensatz gestorben.
Oh ja.
Was meinst du damit?
Naja, es gibt ja dieses, als ich anfing zu schreiben, da war das immer so, okay, wenn du Kinderbücher machst, mach's nicht so kompliziert. Im Prinzip war das so wie jetzt für ein Erstlesebuch, mach nur einen Nebensatz oder allerhöchstens zwei und dann brechen Kinder weinen zusammen, so viel lesen die dann gar nicht. Und ich bin bis heute der Auffassung, okay, dann bricht das Kind halt zusammen, dann soll es was anderes lesen. Ich werde mich nicht, weil ich davon ausgehe, dass ein Kind irgendwie doof ist, denn Kinder sind ja nicht doof. Wenn die Bock auf den Stoff haben, dann lesen die auch einen Satz, der über eine ganze Seite geht. Das ist denen völlig Wumpe, weil sie nicht blöd sind. Ja? Wenn du natürlich irgendeinen Blödsinn schreibst, den sie nicht mögen, dann steige ich auch am dritten Nebensatz aus.
Ja.
Und was ich damit unterm Strich sagen will, ist, ich würde Kinder immer eher überfordern als unterfordern. So, ein Kind kann jederzeit sagen, Alter, das ist mir zu hoch, schalt mal einen Gang runter. Ja? Aber wenn ein Kind mir sagen würde, ey, bist du blöd, geht's nicht ein bisschen schlauer, dann hätte ich ein Problem als Autor, glaube ich.
Das neue Buch soll ja Kinder ermutigen, selber zu lesen. Wie kamst du auf die Idee, so eine Art von Büchern zu schreiben?
Das war tatsächlich, was ich eingangs erwähnte, eine Anfrage des Verlags. Also selber wäre ich auf diese Idee nicht gekommen. Das war einfach was, wo ich dachte, ja, als dann mein Bruder kam mit, ey, mach doch ein Prequel zu Rico, dann dachte ich, ja super, da habe ich Bock drauf. Weil dann ist es auch eine Herausforderung, weil ich habe ja sowas noch nie gemacht. Ne? Das also zum Beispiel die Rico-Bücher sind ja in der Ich-Form erzählt. Die Tuchlaterne ist mit einem sogenannten allwissenden Erzähler erzählt, also der auch die Leser direkt anspricht. Wieso? Rico kann nicht um Ecken laufen. Wie, der kann nicht um Ecken laufen? Das würde ich nie in einem anderen Buch irgendwie so machen, aber da ging's. Und das ist das, was dann Spaß macht, einfach für mich auch neue Schreibvarianten zu entdecken.
Was ist schwerer, ein Erstleserbuch zu schreiben oder für ältere Kinder?
Ich glaube nicht, dass das irgendwie schwerer oder leichter ist. Das hat alles so seine
Struktur.
Ja, seine Struktur. Also wenn man sich reingefuchst hat, hier zum Beispiel, das ist, was ich eben erwähnte, Hauptsatz, Nebensatz bis zweite Klasse, keine zwei Nebensätze oder so. Wenn du es erstmal drin hast im Kopf, dann ist es total einfach. Am Anfang habe ich erst halt so, ups, dann habe ich halt immer ganz viele Nebensätze abgetrennt und Hauptsätze draus gemacht.
Ja.
Irgendwann habe ich dann automatisch Hauptsätze geschrieben. Das dauert nicht lang. Also das ist immer, das ist gleich schwer oder gleich leicht.
Ja.
Was ist denn der Unterschied für dich beim Schreiben von Erstlesebüchern und von Büchern für Ältere?
Also ein großer Unterschied, und ich glaube, das dürfte auch der größte sein, mal ungeachtet dieser verkürzten Sätze oder so, dass ich im Roman einfach hunderte von Seiten schreiben kann während hier das Format vorgegeben ist, nur so und so viele Seiten, wo ein Erstleser auch aussteigt. Also ich glaube nicht, dass du einem 6- oder 7-Jährigen so ein dickes Buch mit 300 Seiten geben könntest oder so. Das schaffen die nicht. Da lässt das Interesse nach. Oder ich, kann sein, sie schaffen es, aber ich glaube, die meisten würden bevorzugen dann kürzere Texte. Du brauchst doch so ein Erfolgserlebnis. Jetzt habe ich ein ganzes Buch geschafft. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und ich habe das jetzt beim zweiten Band von den kleinen Rico-Büchern jetzt gemerkt, da war die Story zu lang und ich musste immer weiter kürzen. Und das war ziemlich deprimierend, weil die Story eigentlich viel cooler war in der langen Form, aber die kriege ich so nicht ins Buch rein.
Ja. Du hast ja auch beim Film Kann er wohl nie wahr sein mitgespielt. Ja. Wie kam es dazu und was war deine Aufgabe?
Den habe ich mir zusammen mit meinem Kollegen Klaus Dörren mitproduziert. Also wir haben eine kleine Filmproduktionsfirma und uns hat das Buch von Martin Muser sehr gut gefallen, sehr, sehr gut. Und dann haben wir gesagt, wir würden es gerne verfilmen.
Ja.
Und dann hat es eine Weile gedauert, um Rechte zu kämpfen, ist immer ein langwieriges Unterfangen. Aber am Schluss hat es funktioniert. Dann haben wir noch einen anderen Produzenten dazugeholt und alle zusammen haben wir dann den Film auf die Beine gestellt. Also ich habe dann mit am Drehbuch geschrieben und gut, was Produzenten halt machen, in der Regel guckst du dann, wo du das Geld für so einen Film herbekommst. Ne?
Ja.
Ja. Aber mitgespielt als Schauspieler habe ich nicht.
Okay, ja. Hinter den Kulissen quasi.
Hinter den Kulissen, ja. Genau.
Was sind deine nächsten Buch- und Filmprojekte? Nenne bitte zuerst die Buchprojekte.
Okay, also das nächste Buchprojekt ist was über... ich will noch gar nicht so viel dazu erzählen. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt im Zuge dieser Corona-Kiste und anderen Dingen wie Klimawandel oder so, wie leichtfertig inzwischen wir Erwachsenen unsere Ängste, die wir haben, einfach so nach unten durchreichen an Kinder. Weißt du, so, ja, wenn du jetzt nicht aufpasst und Corona kriegst, dann stirbt die Oma. Sowas. Das darfst du dem Kind nicht machen. Oder meine Nichte, die ist 9, steht heulend vor mir im Frühjahr, weil sie in der Schule, kam aus der Schule und so, die Erde geht unter, wir verbrennen bald alle. Also hat die Lehrerin Mist gebaut. Das darfst du nicht machen. Und ich habe mich immer weiter darüber aufgeregt. Und da möchte ich jetzt was drüber machen, über Kinder, die Schnauze davon voll haben, dass sie dauernd Angst eingejagt bekommen und mal so ein bisschen selber dann auf die Kacke hauen. Und Film ist momentan, es ist eine Anfrage für eine Serie, für eine viele, viele, viele Teile mit so einer, ich darf da gar nicht viel drüber erzählen, also das sind kleinere Trickfilme. Und sonst habe ich erstmal die Finger jetzt davon gelassen, weil ich erstmal dieses Buch wieder schreiben möchte.
Mittlerweile sind noch 2 weitere Bände über Ricos Vergangenheit erschienen. Die sind auch für Leseanfängerinnen und Anfänger geschrieben. Am Ende unseres Interviews wollten wir noch unbedingt wissen, wird es auch ein Buch über die Vorgeschichte von Oscar geben?
Wird es auch eine Vorgeschichte zu Oscar geben?
Na, wie gesagt, also für den Fall, dass das mit den Rico-Büchern gut läuft, also das zweite habe ich schon geschrieben, das käme dann nächstes Jahr.
Also es kommt drauf an.
Ja, genau, es kommt drauf an. Ja. Aber das wäre schon als Idee ganz witzig. Mhm. Wobei die spannende Frage ist, also mit Rico kenne ich mich aus, weil ich ja immer aus Ricos Perspektive erzählt habe, ja. Der tiefbegabt erzählt.
Ja.
Oscar als Hochbegabter, da musst du ja komplett anders rangehen. Das wäre schon eine ziemlich coole Herausforderung.
Ja. Hast du einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen?
Ja, oh, ihr könntet gerne, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, vor 2 Jahren, als dann noch ein Album von ABBA rauskam, also 40 Jahre später, nachdem die Band eigentlich den Laden dicht gemacht hatte. Und einer von den beiden ausgekoppelten Singles damals, Don't Shut Me Down. Das ist ein sehr, sehr schöner Song, den ich sehr mag. Da würde ich mich freuen.
Könntest du bitte noch unsere Hörer und Hörer mit deinem Namen, deinem aktuellen Buchtitel grüßen?
Ja. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von der Südpol-Show, hier ist Andreas Steinhöfel, ich bin Kinderbuchautor und mein neuestes Buch heißt Rico und die Tuchlaterne.
Vielen Dank, danke für das Interview.
Danke euch.
Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal Südpol-Show TV vorbei. Unsere kompletten Sendungen laufen immer samstags von 9 Uhr bis 10 Uhr. Schaltet ein auf UKW 92.4 im Raum München und überall im Online-Livestream. Infos zu unserer aktuellen Sendung findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Südpolshow_Feuerwerk. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, bewertet ihn gerne mit 5 Sternen. Die Südpolstation ist am Gustav-Heinemann-Ring 19 in München in Neuperlach Süd. Verantwortlich für die Südpolshow ist Patricia Bodensohn. Telefonnummer 089-670-007-80.
Hat euch die Südpol-Show gefallen?
Dann sagt doch euren Eltern Bescheid.
Sie können uns ganz einfach unterstützen auf spenden.feuerwerk.de. Einfach Südpolshow als Spendenzweck auswählen. Auf spenden.feuerwerk.de. Vielen Dank!